HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
My only expectations from this elections are that maybe the government.
Meine einzige Hoffnung ist, dass die nächste Regierung vielleicht mehr und bessere Jobperspektiven für Frauen schafft.
Da sind Millionen Leute, junge Leute, die arbeitslos sind. Modi verspricht, Jobs sind nicht gekommen.
Auch in der Vergangenheit haben die Parteien Leute angeheuert, um Wahlpropaganda im Namen der Parteien zu verbreiten. Auch jetzt passiert es wieder, aber in einem völlig anderen Ausmaß.
A large chunk of Indians are still not properly educated.
In Indien gibt es noch unglaublich viele Menschen, die ungebildet sind. Sie haben zwar ein Smartphone, aber sie können kaum lesen. Dann sehen sie Videos auf ihrem eigenen Handy bei WhatsApp. Das führt hier zu Massenhysterien oder ja eben auch Morden im Land.
Wir Muslime müssen es ausbaden, wenn die Hindus so aufgestachelt werden.
Die Hindu-Elemente in dem Indien sind so weit gegangen, dass die einfach den Leuten vorschreiben sollen, was die zu essen haben, was die nicht zu essen haben. Und die haben auch einen sehr starken wirtschaftlichen Nachteil.
Und dann gibt es diese Kamera der BBC, die sein Gesicht aufsaugt. Ein über 100 Jahre alter Inder, in dessen Falten die Geschichte dieses Subkontinents eingeschrieben ist. Und der dem britischen Reporter mit gelassenem Ernst begründet, warum er auch diesmal wieder wählen wird. Er hat es nämlich jedes Mal getan seit 1951, seit das Land unabhängig geworden war. Es ist meine Pflicht, sagt der 102-Jährige. Und wer das Video auf der Webseite der BBC anschaut, der möchte sich neben ihn setzen und sich alles erzählen lassen, was der älteste Wähler Indiens über Politik und Gesellschaft in der größten Demokratie der Welt zu sagen hätte. Der Mann lebt hoch oben in den Bergen des Himalaya und auch zu ihm wird die Wahlmaschine in diesen Tagen gebracht. Indien wählt seit vergangenen Donnerstag, aber weil Bevölkerung und geografische Ausdehnung so riesig sind, muss der demokratische Abstimmungsmarathon auf 7 Tage verteilt werden. Der nächste Wahlgang ist am 18. April, dann setzt sich das fort bis zum 19. Mai und dann dauert es nochmal 3 Tage, ehe die Stimmen ausgezählt sind. Es ist die größte Wahl der Welt. In jeder Hinsicht gigantisch. Und auch deswegen so faszinierend, weil die Inder enthusiastische Wähler sind. Im Systemwettbewerb mit autoritären Staaten in ihrer Nachbarschaft wissen sie sehr genau, was sie an ihrer Staats- und Regierungsform haben. Diese Gewissheit stellt in Indien niemand in Frage. Alles andere schon. Ob zum Beispiel der bisherige Ministerpräsident ein zweites Mandat bekommen sollte oder ob es nicht Zeit ist für einen Wechsel. Ob Indiens Wirtschaft für die Zukunft gut gerüstet ist, trotz bester Anbindung ans Internet, auch im hintersten Dorf, über die wir in Deutschland nur neidvoll aufseufzen können. Und welche Rolle die Frauen künftig in dieser Gesellschaft spielen sollen. In dieser Wahl zielen viele Kräfte in verschiedene Richtungen. Und da stellen wir uns jetzt mitten rein in ein Fest der Demokratie.
Von der Wüste im Westen geht es fast 3000 Kilometer hin in die Regenwälder des Ostens. Tausende Meter hohe Berge liegen im Norden von Indien. 3200 Kilometer erstreckt sich das Land bis in den Süden zu Traumstränden und Inseln. Und die elektronischen Wahlmaschinen gelangen zum Beispiel auf Hubschraubern zu den Leuten, mit Booten oder auf dem Rücken von Elefanten und Kamelen. 11 Millionen freiwillige Helfer machen diese Wahlen möglich und manchmal müssen sie skurrile Jobs machen. Zum Beispiel die Wähler vor Tigern schützen oder anderswo vor wilden Honigbienen. Wochenlang ist das Land im Wahlfieber. Die Organisation der Abstimmung ist eine Mammutaufgabe. Bei den letzten Wahlen waren es mehr als 8000 Menschen, die auf den Wählerlisten standen. Rund 1700 Parteien sind in den 29 Bundesstaaten vertreten, aber 2 große Parteien stehen national im Vordergrund. Die hindu-nationalistische Partei BJP, die gerade an der Macht ist, und die sozialdemokratische Partei Congress, die jahrzehntelang das Land regiert hat und wieder an die Macht kommen will. Die Kandidaten müssen laut trommeln, um 900 Millionen Inder zu überzeugen. Rahul Gandhi, der Chef der Congress-Partei, versucht vor allem, die arme Bevölkerung auf seine Seite zu bringen.
Schock mat hona abhi. Dhamaka batne ja raha hai.
Bekommen Sie jetzt bitte keinen Schock, sagt er in einer seiner Wahlreden, bei dem, was Sie jetzt hören werden. 20% der ärmsten Familien im Land werden von unserer Partei umgerechnet 900 Euro im Jahr bekommen. Direkt auf ihre
Bankkonten.
Eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für rund 250 Millionen Menschen im Land verspricht die Congress-Partei. Auch der amtierende Premierminister Narendra Modi, der wiedergewählt werden will, hat den vielen armen Bauern im Land Subventionen versprochen. Aber er versucht auch, mit einem anderen Thema zu punkten. Alle Inder sollen den zukünftigen Herausforderungen mit Selbstbewusstsein gegenübertreten und sich sicher fühlen können. Das ist unser Ziel. Ich hatte den Mut, zu Land, in der Luft und im Weltall militärisch zuzuschlagen. Ich werde über euch wachen. Der Wachmann gegen den Wohltäter, so lässt sich der Wahlkampf wohl zuspitzen. Damit die Aussagen auch bei jedem Einzelnen ankommen, nutzen die Parteien jede Menge Tricks. Die Wahlkommission hat mitgeteilt, dass sie allein innerhalb von 2 Wochen Wahlgeschenke im Wert von fast 70 Millionen Euro sichergestellt hätte. Darunter Bargeld, Gold, Fernsehgeräte, Laptops, Alkohol, ja, und dieses Mal sogar auch Drogen. In der vermeintlich größten Demokratie der Welt scheinen viele Mittel recht, um die Inder an die Wahlurnen zu bringen.
Was unsere Korrespondentin in Delhi, Silke Dietrich, berichtet, das würde jedem Wahlleiter hierzulande den Angstschweiß auf den Poren treiben. Die indischen Dimensionen sind einfach atemberaubend. 900 Millionen Wähler, die damit verglichen winzige Gruppe von 543 Abgeordneten bestimmen. Das hat die Welt so noch nicht gesehen. Christian Wagner, Fachmann für Indien an der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend.
Guten Abend.
Bei der letzten Parlamentswahl vor 5 Jahren lag die Wahlbeteiligung bei über 66%. Davon träumen alle Europapolitiker hier. Hält diese unverdrossene Zustimmung zum Grundrecht der Demokratie, dass jede Stimme zählt, die ansonsten so diverse indische Gesellschaft zusammen?
Ja, wir haben in Indien sicherlich ein sehr großes Bekenntnis zur Demokratie. Seit vielen Jahren wird eigentlich die Demokratie nicht in Frage gestellt. Und die Inder haben natürlich auch das Gefühl, dass ihre Demokratie funktioniert. Denn es werden die Regierungen zumeist abgewählt, aber sie werden nicht wiedergewählt. Seit Anfang der 1990er Jahre ist nur einmal eine Regierung wiedergewählt worden auf nationaler Ebene. Auf der Ebene der Bundesstaaten haben wir ähnliche Entwicklungen beobachten können. Das gibt den indischen Wählerinnen und Wählern also durchaus das Gefühl, dass ihre Stimme sehr wohl zählt.
Und damit auch Selbstbewusstsein. Wie in Deutschland das Grundgesetz, wird auch die indische Verfassung 70 Jahre alt. Wir in Deutschland haben es unter Besatzung ausgearbeitet, Indien ebenso. Es sollte eine souveräne, demokratische Republik werden, nach fast 200 Jahren britischer Kolonialherrschaft. Kommt das eingangs zitierte Bekenntnis des ältesten indischen Wählers mit 102 Jahren, es ist Pflicht zu wählen, weil die Völker Indiens so lange unter Fremdherrschaft standen?
Ja, es ist sicherlich ein sehr großes Bekenntnis zur Demokratie und auch die indischen Eliten waren natürlich völlig damit einverstanden, dass man de facto eine teilweise Übernahme des britischen Systems macht. Man hat sicherlich in Indien so etwas, was wir im deutschen Kontext auch kennen, eben einen Verfassungspatriotismus. Und der ist in diesem Land dann natürlich nochmal wichtiger, was natürlich nicht nur aus 29 Bundesstaaten besteht, sondern indem es 6 Weltreligionen gibt, indem es 3.000 bis 4.000 verschiedene Kastengruppen gibt und indem es eben eine sehr große soziokulturelle Heterogenität der Gesellschaft gibt.
Ansporn, wählen zu gehen, ist wahrscheinlich auch, es stehen klare Alternativen zur Disposition. In dieser gerade begonnenen Parlamentswahl der Hindu-Politiker und bisherige Ministerpräsident Narendra Modi versus Rahul Gandhi aus der gleichnamigen Dynastie, andere Partei, andere Altersgruppen, so etwas mobilisiert, oder?
Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir wieder eine große Wahlbeteiligung sehen werden. Viele Beobachter sprechen auch schon immer davon, dass es ein Kampf um die Seele Indiens ist. der sich mit dieser Wahl verbindet. Wir haben natürlich hier auch sehr unterschiedliche Gesellschaftsmodelle, die zur Wahl stehen. Die Regierung von Premierminister Modi wird sicherlich eher noch in der nächsten Legislaturperiode hindu-nationalistische Themen in den Vordergrund rücken, zum Beispiel den Wiederaufbau des Tempels in Ayodhya. Demgegenüber steht eben Rahul Gandhi mit der Tradition der Kongresspartei, die sich immer für den Säkularismus im Land eingesetzt hat und damit natürlich auch eher immer von den religiösen Minderheiten gewählt worden ist. Das heißt, das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche gesellschaftliche Modelle, bei denen eben auch über die Frage nach der zukünftigen Rolle der Religion in dieser heterogenen indischen Gesellschaft entschieden wird.
Und Ihrer Beobachtung nach, Sie kennen das Land ja sehr gut, zieht der Name Gandhi, hat das noch Aura, Parfum, Zugkraft?
Nein, der Name zieht sicherlich wesentlich weniger als in der Vergangenheit. Er ist eher natürlich auch ein wenig verbrannt für die Wähler, denn es verbinden sich eben auch viele Skandale mit diesem Namen. Rahul Gandhi steht sicherlich vor der Herausforderung, bei dieser Wahl gut abschneiden zu müssen. Er ist kein Gegenkandidat zu Premierminister Modi. Modi ist mit weitem Abstand der beliebteste Politiker. Ich denke, für Rahul Gandhi geht es vor allem darum, hier ein gutes Wahlergebnis zu erzielen. Er hat in der Vergangenheit bislang noch nicht wirklich große Wahlen gewonnen. Er hatte neulich Erfolge bei Landtagswahlen, ja. Aber ich denke, es ist hier vermutlich eine mittel- bis langfristige Strategie, Rahul Gandhi wieder zu etablieren, als natürlich das Zentrum der Kongresspartei und damit vielleicht in der übernächsten Wahl dann auch wieder die neuen Wähler zu mobilisieren für diese alte Partei.
Auch die Parteien lassen sich die größte Wahl der Welt einiges kosten. Es gibt seriöse Schätzungen, dass die Ausgaben der Kandidaten und Parteien 5 Milliarden Dollar weit übersteigen könnten in diesem Jahr. Ist das für Sie von außen durchschaubar, woher diese Summen kommen?
Ja, die indische Wahlkampffinanzierung ist tatsächlich eines der größeren, wie soll man sagen, Rätsel. Es hat zwar eine Reihe von Reformen gegeben, doch sind sich viele Beobachter darin einig, dass eben jedoch immer noch vergleichsweise viel Schwarzgeld unterwegs ist. Das heißt, wir wissen hier nicht so genau, wo genau das Geld herkommt. Es gibt einige Untersuchungen, die legen natürlich nahe, dass eben die Industrie vor allem für die Regierungspartei, die BJP, spendet, weil man eben unterstellt, dass sie eine eher wirtschaftsfreundliche Politik verfolgen wird. Aber es ist ein vergleichsweise schwieriger Bereich in der indischen Politik, das Verhältnis zwischen Macht und Politik, zwischen Geld und Politik auszutarieren. Da haben die letzten Reformen der Wahlkommission bislang noch nicht wirklich eine Besserung gebracht.
Christian Wagner, besten Dank bis hierher. Sie hören H2 der Tag, ein Fest der Demokratie. Indien wählt. Und auch diese Menschen wählen, die sogenannten unberührbaren Dalit genannt, rund 200 Millionen Inder. Heute garantieren ihnen Quoten in Verwaltung, in Universitäten und im Parlament den Zugang. Aber ihre soziale Lage ist immer noch erbärmlich. Die indische Erfolgsautorin Arundhati Roy hat sie in ihrem Bestseller »Der Gott der kleinen Dinge« so beschrieben.
Als Kind war Veluta mit Velia Papen zur Hintertür des Hauses in Ayemenem gekommen, um die Kokosnüsse abzuliefern, die sie von den Palmen auf dem Anwesen gepflückt hatten. Papaji ließ keine Paravans ins Haus. Niemand tat das. Sie durften nichts berühren, was Berührbare berührten. Kasten-Hindus und Kasten-Christen. Mamachi erzählte Esther und Rahel, dass sie sich an eine Zeit in ihrer Kindheit erinnerte, als Paravans mit einem Besen in der Hand rückwärts kriechen und ihre Spuren verwischen mussten, damit Brahmanen und syrische Christen nicht zufällig auf den Fußabdruck eines Paravans traten und sich verunreinigten. Zu Mamachis Zeiten war es Paravans und anderen Unberührbaren nicht gestattet gewesen, auf öffentlichen Straßen zu gehen, ihren Oberkörper zu bedecken, Regenschirme zu tragen. Wenn sie etwas sagten, mussten sie die Hand vor den Mund halten, damit ihr unreiner Atem nicht diejenigen traf, mit denen sie sprachen.
So ausschließend ist die indische Gesellschaft 2019 nicht mehr, wie zu der Zeit, als Arundhati Roy ihren Roman veröffentlichte. 22 Jahre ist das her. Heute wächst die indische Wirtschaft um 7%. Das hat Millionen Inder aus der größten Armut geholt und eine breitere Mittelschicht hervorgebracht. Aber das Wachstum erreicht längst nicht alle. Laut einem unveröffentlichten Regierungsbericht ist die Arbeitslosigkeit so groß wie zuletzt vor knapp 50 Jahren. Im Wahlkampf, der am 11. April begonnen hat, selbstverständlich das Thema. Bernd Muschkorowska hat mehr dazu.
Kurz vor den Parlamentswahlen in Indien hat die Zentralbank den Leitzinssatz erneut gesenkt, um 0,2 Prozentpunkte auf jetzt 6%. Begründet wurde dieser Schritt mit der niedrigen Inflation in Indien, die Anfang des Jahres auf unter 2% gesunken war, nachdem sie noch im Juni 2018 bei fast 5% gelegen hatte. Der indischen Wirtschaft tue das gut, sagte Dharamkirti Kumayoshi, Wirtschaftsanalyst aus Mumbai. Jedoch sei die Wachstumsrate nicht das ausschlaggebende Kriterium bei der Wahl.
Well, as per the official data, the GDP in the last 5 years has grown at around 7.4%.
Das Wirtschaftswachstum in Indien lag in den vergangenen Jahren bei rund 7,5%. Das ist ganz gut. Aber das bedeutet nicht, dass der Arbeitsmarkt davon profitiert. Die Beschäftigungsrate ist nämlich immer noch sehr niedrig, weil wegen der Strukturreformen weniger neue Arbeitsplätze entstehen, als das in früheren Jahren der Fall war.
Inclusive, it may not be job creating. As it was in the past, because of the structural changes.
Arbeitsplätze sind deshalb das zentrale Thema bei den Parlamentswahlen. Die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien, Rahul Gandhi von der Kongresspartei und Narendra Modi von der regierenden BJP, versuchen deshalb mit dem Versprechen, Jobs zu schaffen, die Wähler auf ihre Seite zu holen. Zwar würden in Indien keine repräsentativen Arbeitsmarktdaten erhoben, sagt Dharamkirti Kumayoshi, doch sei das Problem der Jugendarbeitslosigkeit kaum zu übersehen.
What cannot be measured cannot be monitored. I think the same problem is with the jobs. We don't measure jobs properly.
Wir erheben keine Arbeitsmarktdaten, deshalb ist das sehr schwer, genau zu beurteilen, ob neue Jobs entstanden sind oder nicht. Aber wenn man eine Prognose wagen will, dann kann man sagen, wir müssen mehr Jobs schaffen, denn in Zukunft werden infolge neuer Technologien noch mehr Jobs verloren gehen.
Fewer and fewer jobs available going ahead.
Vor allem junge Leute erwarten von der künftigen Regierung, dass sie für Arbeitsplätze sorgt. Jedes Jahr drängen rund 15 bis 20 Millionen Schulabgänger und Hochschulabsolventen auf den Arbeitsmarkt. Ganz besonders junge Frauen suchen nach geeigneten Jobs, denn in Indien ist die Beschäftigungsrate von Frauen in den vergangenen Jahren gesunken, von 35 auf 26%. Weltweit liegt sie nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation ILO bei rund 50%. Die 20-jährige Erstwählerin Mohiba Uruj aus Delhi hat deshalb große Erwartungen an den Wahlsieger. Meine einzige Hoffnung ist, dass die nächste Regierung vielleicht, und ich sage ausdrücklich vielleicht, mehr und bessere Jobperspektiven für Frauen schafft. Denn für uns gibt es nach der Schule kaum etwas. Und ich hoffe wirklich, dass die Regierung in diesem Bereich aktiv wird. Wie die Wirtschaftszeitung Business Today berichtete, hat die Regierung von Premierminister Modi in den vergangenen Jahren 50% mehr Auslandsinvestitionen ins Land geholt und mit zahlreichen Reformen sowie der Einführung der Mehrwertsteuer, GST, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessert. Doch werden die Zukunftsaussichten angesichts der etwas gesunkenen Wachstumsrate und der fallenden Preise für Agrarprodukte verdüstert. Immerhin lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung direkt oder indirekt von der Landwirtschaft. Die jetzt vor den Wahlen versprochenen finanziellen Hilfen für Landwirte, so fürchten Analysten, könnten die Staatsausgaben in Zukunft wieder in die Höhe treiben und damit auch die mühsam reduzierte Staatsverschuldung wieder anheben.
Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik, auch hierzu brauchen wir Ihre Einschätzungen. Es werden keine Arbeitsmarktdaten erhoben, haben wir eben im Bericht unseres Korrespondenten gehört. Das ging hier in Deutschland nicht. Warum geht es in Indien?
Nein, in Indien ist das Problem, dass eigentlich über 90% der Beschäftigten im nicht organisierten Bereich der Wirtschaft tätig sind. Das heißt, das Problem ist nicht so sehr die Arbeitslosigkeit, sondern vor allem auch die Unterbeschäftigung. Und es ist natürlich für jede staatliche Institution extrem schwierig, im nicht organisierten Bereich einer Wirtschaft, also dort, wo es keine Arbeitsverträge und Ähnliches gibt, dann überhaupt halbwegs aussagekräftige Arbeitsmarktstatistiken zu errichten. Also das macht schon ein großes Problem aus. Und es zeigt aber natürlich auch eine gewisse Schwäche der indischen Wirtschaft.
Bauern und Tagelöhner werden von beiden Parteien umworben. Warum ging das bisherige Wirtschaftswachstum, die Zahlen sind ja gut, viel höher als bei uns, warum ging dieses Wachstum an Bauern und Tagelöhnern vorbei?
Na, ich glaube, ein Problem ist natürlich, dass wir es hier eigentlich mit einer Transformation des ländlichen Raums zu tun haben. Das ist aber eine Angelegenheit in Indien auch der Bundesstaaten. Hier liegt die Kompetenz auf der Seite der Bundesstaaten und die Bundesstaaten sind eben sehr unterschiedlich aktiv in diesen Bereichen. Das heißt, das Problem ist, es müssen natürlich dann auch die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Das ist vergleichsweise schwierig. Es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass ausländische Investoren auch ins Land kommen. Die Regierung hat hier Erfolge erzielt. Im Geschäftsklimaindex hat die Regierung Modi spektakuläre Erfolge erzielt. Es ist soll heute wesentlich besser sein und auch leichter in Indien zu investieren. Aber die Infrastruktur ist eben schlecht. Das Ausbildungsniveau gilt auch bei Hochschulabsolventen nicht als sehr gut. Also es gibt hier dann viele praktische Probleme, die es eben bislang verhindern, dass ausländische Firmen massiv ins Land kommen. Auch die Automatisierung ist natürlich vorangeschritten, sodass heute nicht mehr mit Form der Industrialisierung noch so viele Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren in China oder in Ostasien der Fall gewesen ist.
Nochmal ein genauerer Blick auf die Bauern. Sie stellen ja einen großen Teil der indischen Bevölkerung. Würde Ihnen das von Rahul Gandhi versprochene Grundeinkommen tatsächlich helfen? Ist das Versprechen überhaupt seriös?
Ich glaube, das Versprechen ist insofern seriös, weil man vermutlich dann an anderer Stelle eine Reihe von Sozialleistungen kürzen würde. Man wird vermutlich in solchen Dimensionen denken müssen, mittel- bis langfristig, weil man eigentlich nicht wirklich weiß, wie man die Leute wirklich in eine dauerhaft andere Beschäftigung kommt. Gerade im landwirtschaftlichen Bereich haben wir es mit einer sehr großen Zersplitterung zu tun. Denken Sie dran, Indien ist so groß wie Europa und die landwirtschaftliche Situation in Europa ist in Portugal anders als sie in Niedersachsen ist. Das ist nun auch im indischen Kontext der Fall. Das heißt, jede Landesregierung steht hier eigentlich vor dem Problem, dass die Bauern sehr kleine Parzellen haben, dass sie davon nicht mehr leben können, dass sie eben dann sich neue Beschäftigung in der Stadt suchen müssen. Viele der kleinen Bauernbetriebe sind völlig überschuldet. Wir haben immer noch das Problem der Selbstmorde der Bauern. Deshalb hat die Regierung jetzt hier auch versprochen, Kredite abzuschreiben, unter denen die Bauern leiden. Aber das sind natürlich alles keine mittel- bis langfristigen Strategien, um die Situation im ländlichen Raum dauerhaft zu verbessern. Aber das ist, wie gesagt, auch eine Angelegenheit der Bundesstaaten. Und da wird jeder Bundesstaat natürlich eine eigene Strategie für seine jeweiligen Konstellationen finden müssen.
Und auch das hat mit den Bauern zu tun. Einer der Gründe, warum indische Großstädte zu den schmutzigsten und die Gesundheit seiner Bewohner am meisten schädigenden gehören, ist das Abbrennen von Holz und von Ernteresten. Holz kann man sammeln, Rohöl muss importiert werden. Wie abhängig ist die indische Wirtschaft davon? Und würde ein sehr niedriger Ölpreis den Bauern helfen?
Na, ein sehr niedriger Ölpreis würde natürlich die Wirtschaft ankurbeln. Deshalb ist das natürlich auf jeden Fall für den indischen Staat sehr begrüßenswert. Man kann die Ölpreissteigerung nicht unmittelbar immer an die Verbraucher und an die Mittelschichten abwälzen. Generell, wie gesagt, ist aber die Frage nach der wirtschaftlichen Entwicklung, nach dem Plan der Regierung, wie man eben eine Industrialisierung vorantreiben will. Wir haben gesehen, dass der Anteil der Industrie am Bruttosozialprodukt eigentlich seit vielen Jahren bei ca. 20% stagniert. Premierminister Modi hat zwar ein großes Programm verkündet, ein Make in India, also ein Produzieren in Indien, aber dieses Programm ist bislang eigentlich nicht sehr erfolgreich gewesen. Davon würden natürlich mittel- bis langfristig auch die Bauern profitieren, aber natürlich auch nur, wenn sie über die entsprechenden Qualifikationen verfügen. Das wirft dann die Frage auf, warum ist der Bildungsstand in der indischen Bevölkerung immer noch vergleichsweise niedrig im Vergleich zum Beispiel zu Ländern wie China? Mhm. Und auch das sind natürlich dann wieder Probleme, die eher auf der Ebene der Bundesstaaten angesiedelt sind, als auf der Ebene der Zentralregierung in Delhi.
Und dann gilt ja als ein Merksatz von Entwicklung, Frauen, wenn sie in den Arbeitsmarkt und in Bildung, das hängt zusammen, eingebunden sind, die treiben das Wachstum. Ist das in Indien auch so gewesen in den vergangenen Jahren?
Das war in den vergangenen Jahren sicherlich so und das ist natürlich auch eine der größeren Probleme, dass, wie es im Bericht ja angeklungen ist, der Anteil der Frauen im Arbeitsmarkt zurückgeht und es ist ja auch angeklungen bei der einen indischen Frau, dass es eben hier dramatische Probleme gibt, weil es eben für junge Frauen keine wirklichen Beschäftigungsmöglichkeiten gibt und hier ja fehlt es natürlich etwas an Initiativen seitens der Regierung, wie man diese arbeitsplatzschaffenden Maßnahmen wirklich umsetzen will. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass die Regierung wieder stärker auf einen wirtschaftsliberalen Kurs setzt, um eben mehr ausländische Firmen ins Land zu holen. Denn im indischen Kontext, wie gesagt, hat es bislang nicht sehr gut funktioniert.
Vor dem Hintergrund, was Sie uns eben beschrieben haben, Ihre Prognose für den 23. Mai, wenn ausgezählt ist, gewinnt Narendra Modi ein zweites Mal?
Ich gehe schon davon aus, dass er die meisten Stimmen erhalten wird. Er wird damit wieder den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Die große Frage ist eigentlich, wird er wieder eine absolute Mehrheit aus eigener Kraft haben? Das würde ich nicht sehen. Ich würde denken, dass er Koalitionspartner braucht. Das könnten Regionalparteien sein, vermutlich Parteien, die eher einen wirtschaftsliberalen Kurs verfolgen. Und das könnte vielleicht auch helfen, dann wieder die wirtschaftliche Entwicklung noch mal weiter anzukurbeln.
Christian Wagner, besten Dank für Ihre Zeit. Stichwort Indien und die Frauen. Sie könnten bei dieser Parlamentswahl mit Ihren Stimmen den Ausschlag geben. Deshalb werden Sie von den Parteien intensiver als früher umworben. Im Roman Der Gott der kleinen Dinge von Arundhati Roy ist das ganz anders. Ihre Hauptfigur, sie heißt Amu, sollte eigentlich die kleine Fabrik gehören nach dem Tod des Vaters. Aber da kommt ihr Bruder Chaco und reißt sich alles unter den Nagel.
Erst nachdem Papachi gestorben war, gab Chaco seine Stelle als Lehrer am Madras Christian College auf und zog nach Ayeminem, denn er träumte davon, ein Pickles-Baron zu werden. Er ließ sich seine Pension und seine Versicherung auszahlen und kaufte eine Maschine der Firma Bharat, mit der man Gläser luftdicht verschließen konnte. Bis Chaco kam, war die Fabrik ein kleines, gewinnbringendes Unternehmen gewesen, das Mamachi wie eine große Küche führte. Chaco ließ die Firma als Personengesellschaft ins Handelsregister eintragen und erklärte Mamachi zur stillen Teilhaberin. Er investierte in Ausrüstung, Maschinen zum Eindosen, Kessel, Herde und vergrößerte die Mitarbeiterzahl. Der finanzielle Niedergang setzte prompt ein, wurde jedoch künstlich aufgehalten dank extravaganter Kredite, die Chaco von den Banken erhielt, indem er die Reisfelder der Familie um das Haus in Ayeminem mit Hypotheken belastete. Obwohl Amu so viel in der Fabrik arbeitete wie er, sprach Chaco, wann immer er mit Lebensmittelinspektoren oder Leuten vom Gesundheitsamt zu tun hatte, von meiner Fabrik, meinen Ananas, meinen Pickles. Vom Standpunkt des Gesetzes aus betrachtet war das korrekt, da Amu als Tochter keinen Anspruch auf den Besitz hatte.
Wem diese fiktive Amu der indischen Erfolgsautorin wohl die Stimme geben würde? Am 18. April ist der nächste Wahltag. So geht es dann weiter in Etappen bis zum 19. Mai. Und wie immer sich die Inderinnen und Inder dann entscheiden, sie tauschen sich bis dahin intensiv in den sozialen Medien aus. Silke Dietrich hat sich das angesehen.
Are you really sure that this is true?
No, man.
WhatsApp schaltet seit Monaten Kampagnen in Indien. Nicht um für sich zu werben, denn mehr als 200 Millionen Inder, die meisten weltweit, nutzen hier bereits den Messenger-Dienst.
Gita blockt den Sender.
Es geht darum, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass selbst in den Gruppen der Freunde oder der Familie falsche Nachrichten verbreitet werden. Denn im letzten Jahr waren ganze Dörfer in Indien wegen eines Videos in Panik geraten. Wegen falscher Nachrichten haben verstreckte Dorfbewohner rund 20 Männer umgebracht. Gerüchte oder Nachrichten, dies sei für viele Menschen kaum zu unterscheiden in Indien, sagt der Cyber-Experte Pawan Dugal.
A large chunk of Indians are still not properly educated.
In Indien gibt es noch unglaublich viele Menschen, die ungebildet sind, sagt er. Sie haben zwar ein Smartphone, aber sie können kaum lesen. Dann sehen sie Videos auf ihrem eigenen Handy bei WhatsApp. Das führt hier zu Massenhysterien oder, ja, eben auch Morden im Land.
Often killings take place based on information that's published on WhatsApp.
In Indien hat der Messenger-Dienst WhatsApp, der vor gut 5 Jahren von Facebook gekauft wurde, neue Tools getestet, die dann weltweit eingesetzt werden sollen. Jetzt kurz vor den Wahlen hat das Unternehmen einen sogenannten Checkpoint eingeführt. User können dort Videos oder Fotos hinschicken. Eine Antwort bekommen sie allerdings nicht. WhatsApp sagt, es handele sich bei dem Tool um eine Art Rechercheprojekt. Darüber hinaus können Nachrichten nur noch an 5 Gruppen oder Menschen auf einmal geschickt werden. Eine gute Initiative, sagt Pratik Sina. Er ist der Gründer der indischen Faktenchecker-Webseite AltNews. Dennoch bezweifelt er, dass deswegen heute weniger Falschmeldungen im Umlauf seien.
Facebook, till now has not put out any data.
Facebook hat bis jetzt noch keinerlei Daten darüber herausgegeben, ob und wie die eingeschränkten Funktionen sich auf die Verbreitung von Nachrichten hier im Land ausgewirkt haben. Die bräuchten wir, um verlässliche Aussagen treffen zu können.
For something like this, you need some sort of metrics.
Zurzeit hat Pratik Sina besonders viel zu tun. Er entlarvt Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken. Im Wahlkampf und in der wochenlangen Wahlphase im Land ist noch mehr Propaganda als sonst unterwegs. In 23 Landessprachen bis in jede Ecke des Landes. Dazu jede Menge Parteipropaganda. Denn auch wenn die Unternehmen der sozialen Netzwerke nun mit ihren neuen Tools zeigen wollen, dass sie sich kümmern, haben sie gerade in Indien schon bei den letzten Wahlen erkannt, wie sie auch Politiker unterstützen können. Vor allem die hindu-nationalistische Partei BJP war bereits vor 5 Jahren schon ganz weit vorne im digitalen Wahlkampf. Arvind Gupta, der Leiter des Informationsteams der Regierungspartei BJP, nennt seine Helfer Cyberkrieger.
Cyber Yodhas, Cyber Warriors, is a term that we all use to our volunteers.
Wir wollen damit unsere freiwilligen Helfer im Netz motivieren und ihnen sagen, dass ihre Arbeit genauso wichtig ist wie die der Menschen, die von Tür zu Tür gehen. Ich denke, jeder erkennt doch an, wie wichtig eine Unterstützerbasis in den sozialen Netzwerken ist.
Your support base on the internet and social media.
Hunderte Profile hat Facebook in den letzten Tagen gelöscht, die Teil eines koordinierten Versuchs waren, die Wahlen zu beeinflussen. WhatsApp arbeitet nun auch mit lokalen Organisationen zusammen. Rund 40 Mitarbeiter sollen die millionenfach gestreuten Gerüchte während der Wahlen aufdecken. Das ist nicht einmal ein kleinster Tropfen auf dem glühenden Stein.
Auch das eine atemberaubende Zahl. 200 Millionen Inder nutzen WhatsApp. Und schon 2014 hatte der Politiker Narendra Modi erkannt, digital, da geht was. Und was wurde er mithilfe dieser Medien? Premierminister. Murali Nair von der Bertelsmann Stiftung, Fachmann für Wandel durch soziale Medien in Indien. Guten Abend.
Guten Abend.
Verteilt sich eigentlich die Online-Nutzung in Indien geschlechtergleich? Wie aktiv sind Frauen in den neuen Medien?
Frauen sind nicht so aktiv wie Männer in neuen Medien, aber das ist nicht nur ein indisches Problem. Es gibt 2 Milliarden Männer, die online sind, und 1,6 Milliarden Frauen. So, diese Gap von 400 Millionen Frauen ist schon sehr groß, aber davon sind 180 Millionen Frauen aus Indien. Das bedeutet, Indien leistet einen großen Beitrag, dass Frauen nicht gleichmäßig digital unterwegs sind. Das ist ein sehr großes Problem.
Hat das was mit Bildung zu tun?
Ja, weil nur 65% der Frauen in Indien können lesen und schreiben. Das bedeutet, auch wenn die Zugang hätten, können die auch nicht die neuen Medien nutzen. Aber auch verschiedene andere Gründe, wie wirtschaftliche Gründe, weil nur 31% der Frauen sind in realen Wirtschaft beteiligt. Das bedeutet, die sind abhängig von ihrem Mann oder Vater oder Bruder finanziell, um ein Smartphone zu kaufen.
Mhm.
Und natürlich kulturelle Gründe gibt es auch, weil in vielen Teilen in Indien ist es auch sehr patriarchal. Und sobald eine Frau ein Smartphone hat, verliert der Mann die Kontrolle, mit wem sie redet, was sie online tut. Und das wollen viele Männer nicht den Frauen geben.
Wir hörten eben von unserer Korrespondentin, wie groß die Angst vor falschen Nachrichten im Netz ist. Es gab aufgrund von Fake News schon zahlreiche Lynchmorde. Es gibt Versuche, auch das haben wir eben gehört, die Verbreitung zu verhindern. Aber ist das die Schwachstelle der von Premierminister Modi vorangetriebenen Digitalisierung des Landes, dass ein Geist aus der Flasche entwichen ist, der sich in den gerade stattfindenden Parlamentswahlen nicht mehr kontrollieren lässt?
Ja, aber das hat der Modi selbst oder BJP als Partei selbst in Leben gerufen, weil diese IT-Abteilung von BJP wurde in 2007 gegründet, aber damals gab es keine Social Media, und in den letzten letzten 4 bis 5 Jahren ist es rasant gestiegen. Und das ist sehr gut für BJP als Partei, aber das schadet indische Demokratie wirklich. Und die Opposition hat keine oder nicht vergleichbar gute digitale Strategie. Und jetzt ist es wirklich außer Kontrolle.
Wir hörten, Herr Nair, bis hierher in dieser Ausgabe des Tags, dass die indische Wachstumskultur zwar hoch ist, aber nicht genug Arbeitsplätze schafft. Wie sehr hängt das mit der Digitalisierung zusammen?
Das hat verschiedene Gründe, aber man muss auch irgendwie die Zahlen angucken. Jedes Monat kommen 1 Million Menschen neu in den Arbeitsmarkt. Das ist wie eine Belgien jedes Jahr. Mit oder ohne digitale Technologien schafft Indien das nicht, dass so viele Jobs irgendwie auch in der Wirtschaft kommt. Ne? Bis jetzt, was die Modi-Regierung geliefert hat, war irgendwie um die 490.000 Jobs im Monat. Das ist nicht mal die Hälfte. Strukturell hat auch was getan. Dass der Modi-Regierung hat in 2016 84% die Währung als ungültig erklärt. Mhm. Und daraus resultieren sind ja sehr viele Jobverluste. Man kann nicht alles auf digitale Transformation schieben. Aber ja, das stimmt schon, dass vielen Sektoren wie Banken sehr wenig Mitarbeiter brauchen als vorher. Aber man muss auch denken, dass China ist zunehmend teuer und viele Firmen suchen eine alternative Fabrik oder Standort. Die neueste ist dann iPhone. iPhone wird jetzt neuerdings in Indien hergestellt. Aber dafür braucht man gute Infrastruktur und gute Industriepolitik, was Modi nicht gemacht hat.
Auch an Sie deswegen die Frage, wie vorhin an den Experten von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Gewinnt Modi ein zweites Mal?
Nicht alleine. Mhm. Aber der hat die besten Chancen, weil die Opposition hat kein gutes Narrativ oder kein positive Narrativ. Es ist immer gegen Modi und nicht für eine Agenda. Aber Modi hat zu viel versprochen und nicht geliefert. Das bedeutet, er wird natürlich Stimmen verlieren, aber er wird trotzdem der Stärkste sein. Und das ist auch nicht schlecht für Indien.
Das nehmen wir jetzt mal mit. Das ist schon die zweite Einschätzung, die wir bis hierher gehört haben. Rahul Gandhi wird nicht der nächste Premierminister. Murali Nair, Senior Project Manager der Bertelsmann Stiftung. Besten Dank für das Gespräch. Und wir begleiten noch einmal Amu, die Hauptfigur im Roman »Der Gott der kleinen Dinge«, in den indischen Alltag, in den einer geschiedenen Frau, die zurückgeht ins Elternhaus. In Indien, nach Schilderung von Arundhati Roy, ein Gang in die Vorhölle.
Sie wusste, dass sie selbst keine Chance mehr hatte. Innerhalb weniger Monate nach ihrer Rückkehr in das Haus ihrer Eltern lernte Amu das hässliche Gesicht des Mitgefühls erkennen und verachten. Alle weibliche Verwandte mit Bartansatz und mehreren wabbligen Kinnen reisten über Nacht nach Ayemenem, um sie wegen der Scheidung zu bemitleiden. Sie drückten ihr Knie und freuten sich hämisch. Amu kämpfte gegen den Drang an, sie ins Gesicht zu schlagen oder ihnen die Brustwarzen festzuzurren mit einem Schraubenschlüssel, wie Chaplin in moderne Zeiten. Wenn sie sich selbst auf ihren Hochzeitsfotos betrachtete, hatte Amu das Gefühl, die Frau, die sie ansah, sei jemand anders. Eine dumme, mit Schmuck behängte Frau, in einem seidenen, sonnenuntergangsfarbenen, mit Gold durchwirkten Sari, Ringe an jedem Finger, mit Punkten aus Sandelholzpaste über den geschwungenen Augenbrauen. Wenn sie sich selbst so ansah, verzog sich Amus weicher Mund zu einem kleinen, bitteren Lächeln angesichts der Erinnerung. Nicht so sehr an die Hochzeit selbst, als vielmehr an die Tatsache, dass sie sich so gewissenhaft hatte schmücken lassen, bevor sie zum Galgen geführt wurde. Es schien so absurd, so vergeblich, als würde man Brennholz polieren.
H2 der Tag, ein Fest der Demokratie Indien wählt. 900 Millionen Inder tun es in diesen Tagen Und wo immer sie ihre Stimme abgeben, sie wählen nicht nur einen Premierminister und die ihn tragende Partei, sie urteilen nicht nur über Wahlgeschenke wie versprochene Grundeinkommen, sie entscheiden auch darüber, ob Indien säkular bleibt, wie es in der Verfassung von 1950 festgeschrieben wurde, oder ob, wie unser Korrespondent Bernd Musch-Borowska schreibt, der Hindu-Nationalismus weiter wuchern kann.
Die kulturelle Identität Indiens steht auf dem Spiel bei diesen Parlamentswahlen. Das befürchten führende linke Intellektuelle des Landes, wie der Schriftsteller und Politiker Shashi Tharoor und die Historikerin Romila Thapa. Die hindu-nationalistische Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi versuche, die Geschichte des Landes umzuschreiben und das säkulare demokratische Selbstverständnis der Republik Indien aufzugeben für einen religiös geprägten Staat, der allein vom Hinduismus geprägt sei. Shashi Tharoor, der für die Kongresspartei im Parlament sitzt, sieht in der Entwicklung eine große Gefahr für die indische Gesellschaft. Wenn sie damit durchkommen, dann verraten sie den ganzen Freiheitskampf, den damals Gandhi, Nehru und viele andere geführt haben, und die Einheit des Staates, die damals geschaffen wurde. Ironischerweise ist dieses Denken über die sogenannte Hindutva, also den hinduistischen Nationalismus, in den 20er Jahren entstanden, im gleichen Geist, den auch Mussolini in Italien und Hitler in Deutschland verbreitet haben. Der Gründer der Ideologie der Hindutva behauptet, der Hinduismus sei eine Rasse, aber das ist doch eine Religion. Dabei wird Indien in der Präambel der Verfassung, die vor 70 Jahren verabschiedet wurde, als souveräner, sozialistischer und demokratischer Staat definiert und vor allem als säkularer Staat, in dem Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit garantiert sind. Pakistan hingegen wurde nach der Unabhängigkeit und der anschließenden Teilung die erste islamische Republik der Welt. Indien hätte damals ein hinduistischer Staat werden sollen, wettern heute Politiker der Regierungspartei BJP. Die indische Verfassung sollte nicht mit den Worten beginnen »We the people of India«, sondern mit »We the Hindus«. Dass Indien immer nur das Land der Hindus gewesen sei, sei eine Verdrehung der historischen Tatsachen, klagt die Historikerin Romila Thapa, die zu den bedeutendsten indischen Intellektuellen gehört. Mit dieser Ideologie würden Minderheiten nicht nur ausgegrenzt, sie würden als Bedrohung für die Nation dargestellt, sagte die 87-Jährige.
We'll have a new kind of Indian. We will have an Indian who will be firmly rooted in what they want, the Hindu Raj.
Wir werden dann ein anderes Indien haben, das tief im Hinduismus verankert ist. So ein Staat ist nicht säkular und er ist antidemokratisch, denn als Inder wird dann nur noch derjenige akzeptiert, dessen Vorfahren hier geboren wurden und Hindus waren. Muslime, Christen und Zoroastrier werden dann ausgeschlossen, da sie per Definition nicht von hier stammen. Und das bedeutet eine Vorherrschaft der Hindus und das Ende der Gleichberechtigung. Die Hindus sind dann Staatsbürger erster Klasse. You've already made a statement of inequality.
The only acceptable people are the Hindus. And the Hindu becomes the primary citizen then.
Die Hindu-Nationalisten verbreiteten die Darstellung, Muslime hätten die Hindus jahrhundertelang unterdrückt und es sei nun Zeit, sich zu rächen, klagt Romila Thapa. Auch wenn indische Historiker immer wieder belegten, dass es diese Unterdrückung nie gab, fingen die Menschen an, diese Version zu glauben. Die indische Geschichte werde so zum Schlachtfeld der Politik.
In welche Richtung dreht also Indien nach dieser Wahl? Wolfgang Bergthaler, Blogger und Marketingfachmann zu Indien, guten Abend. Können Sie mich hören? Oh, ich habe ganz schlimme Befürchtungen. Wahrscheinlich machen Sie gerade den Fakir, bücken sich zu Boden und das Handy funktioniert nicht. Können wir es nochmal probieren?
Ich kann Sie sehr gut hören.
Nein. Nein.
Hallo?
Hallo, können Sie mich Hallo? Hören?
Ja, ich höre Sie.
Also, wir versuchen es. Herr Bergthaler, wir reden hier über die bald fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt mit gut 1,3 Milliarden Einwohnern. Die Unternehmen, mit denen Sie als Marketingfachmann zu tun haben im Digitalbereich, reden die eigentlich auch über Religion? Oder anders gefragt, macht es einen Unterschied, ob ein indischer Muslim oder ein Hinduist ein Start-up gründet?
Das macht eigentlich keinen Unterschied in der digitalen Wirtschaft in Indien.
Warum nicht?
Im Prinzip sind die Unternehmen, die auch im digitalen Space aktiv sind, sind mit der urbanen Zielgruppe, und im urbanen Raum unter gebildeten Bürgern sind Themen wie Religion und Kastenwesen im Prinzip absolut nicht primäre Themen. Da ist der Bildungsgrad einfach ein etwas höherer oder deutlich höherer wie einfach die Leute am Land oder die breite Bevölkerung am Land draußen.
Ja, es rächt sich, dass wir in Europa telefonieren. Die Leitung ist sehr schlecht. Ich stelle trotzdem eine zweite Frage. Welche Bedeutung hat es für ausländische Investoren, dass Indien, anders als sein Nachbarland China, eine Demokratie ist mit einer Justiz, vor der man klagen kann, mit aufgeweckten Wählern, denen diese Demokratie offensichtlich so wichtig ist, dass die Wahlbeteiligung konstant sehr hoch ist?
Können Sie die Frage wiederholen, bitte?
Ja, ich wollte fragen, ob es für ausländische Investoren, die braucht jedes Land, auch Indien, von Bedeutung ist, dass Indien eine Demokratie ist. Das heißt, dass die eine Justiz haben, vor der man als Investor klagen kann. Gut, das dauert wahrscheinlich sehr viele Jahre, aber trotzdem, man kann es. Und dass es ein Land ist, in dem die Wahlbeteiligung konstant sehr hoch ist. Da kann man ja vermuten, das sind aufgeweckte Leute.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Herr Bergthaler, wir sind in Europa, ja. Sie haben kein Festnetz, das ist bitter für Sie und für uns auch. Wir müssen das Gespräch an dieser Stelle abbrechen. Die Leitung ist zu schlecht, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.